ARD.
Valeria?
Ja, Vika?
Sag mal bitte was auf Russisch.
Was denn?
Sag mal bitte Weltmeister. Du bist ein Weltmeister.
Irgendwas mit so nicht Champignon. So Championat?
Championat ist die Weltmeisterschaft. Eine Meisterschaft ist das.
Champion. Oh mein Gott, nein, bitte sag's mir einfach.
Okay, du warst sehr nah dran, du warst zwar bei Champignons. Champion Mira.
Sag's nochmal, wieso habe ich gerade ein Problem damit, das
Champion
auszusprechen?
Champion Mira.
Wie?
Champion. Valeria.
Champion, warum ist es so schwer für mich gerade? Ich kenne das Wort auch. Ich schwöre, ich kenn's.
So, jetzt sagst du das noch einmal, damit es alle richtig gehört haben, dass du es kannst.
Champion.
Geht doch.
Wir das Wichtigste geklärt, Leute. Schön, dass ihr dabei seid.
Ein kleines sportliches Ereignis haben wir gerade schon hinter uns gebracht. Diese kleine Meisterschaft der Worte bei uns, wie immer.
Zungenakrobatik nennt sich die Sportart. Genau. Also schön, dass ihr da seid bei Njette Mädchen,
Leute.
Eurem Podcast von Das Ding vom SWR. Es ist wahnsinnig heiß. Es ist Sommer. Ich bin frisch umgezogen und ich muss eine Sache kurz erzählen, Vika. Und ich schwöre dir, es ist das letzte Mal, dass ich davon erzähle. Der Wasserkocher. Du erinnerst dich an den Wasserkocher, der magische Wasserkocher, mit dem ich manifestieren musste, laut meiner Mutter, diese Wohnung zu bekommen. Hin und her, ich habe einen Topf genommen, Missverständnisse sind passiert, ist ja auch egal. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe die Wohnung bekommen. Ich bin jetzt das erste Mal in dieser neuen Wohnung und du wirst es nicht glauben, der Wasserkocher macht jetzt ganz komische Geräusche und ist so ein bisschen kaputt.
Oh mein Gott.
Kannst du bitte dieses
Was
Schockieren noch ein bisschen ernster meinen, weil es ist wirklich ernst.
Also, der Wasserkocher, der dir ungefähr die letzten Monate sehr viele Sorgen bereitet hat, weil du immer wieder versucht hast, die Wohnung zu bekommen, streikt jetzt, nachdem du die Wohnung bekommen hast, dann weiß ich nicht, ob das ein gutes Zeichen ist.
Was?
Dass der Wasserkocher kaputt gegangen ist.
Aber glaubst du nicht, dass das eher ein gutes Zeichen ist, weil er hat seinen Zweck erfüllt?
Man kann es natürlich auch optimistisch sehen. So kann man es auch sehen. Ah, vielleicht ist es ja so, der Wasserkocher hat seine quasi Botschaft rübergebracht und hat die Aufgabe abgeschlossen.
Kann das bitte sowas sein eher als irgendwas anderes? Damit würde ich mich ein bisschen wohler fühlen.
Doch, okay. Ich dachte, vergiss, was ich gesagt habe. Siehste, ich bin schon wieder abgedriftet.
Ja.
Aber nein, es kann nur was Gutes heißen. Jetzt brauchst du einen neuen Wasserkocher.
Ja gut, aber ich brauche sowieso keinen Wasserkocher, weil es ist auch einfach ein bisschen zu warm aktuell. Deswegen ist es.
Aber trinkst du keinen Tee im Sommer?
Nicht jetzt.
Was?
Nee, kein. Trinkst du gerade Tee?
Liebe nette Leute da draußen, trinkt irgendjemand von euch Tee im Sommer? Warmen, heißen Tee? Sagt bitte ja.
Nee.
Schreibt uns bitte eine Nachricht per DM oder per Mail, weil ich liebe auch warmen oder heißen Tee im Sommer, weil der Körper kühlt sich danach total ab.
Ich kenne diesen Fakt, aber ich halte ihn für eine Lüge. Das nehme ich nicht so wahr. Mir ist dann warm, mir ist dann
noch
wärmer.
Lüge, du Wissenschaftlerin.
Ja,
na
also.
Gut. Okay, du brauchst keinen Wasserkocher. Aber gut, gut zu wissen mit dem Ding. Dann ist ja alles gut. Dann können
Damit
wir einfach weitermachen.
Damit ist das Thema, würde ich sagen, endgültig abgeschlossen mit dem
magischen Wasserkocher. Schönen Start in der neuen Wohnung wünsche ich dir.
So, aber eigentlich wollte ich über was ganz anderes mit dir reden. Diesen
Und
Sommer.
Und zwar,
wir haben ja gerade schon so ein bisschen den Sommer der großen Sportereignisse. Wir kommen gerade eigentlich von der EM im eigenen Land. Und schlittern jetzt rüber rein in die Olympischen Spiele in Frankreich, in Paris. Die finden aktuell statt, während wir hier diesen Podcast aufzeichnen. Bist du im olympischen Fieber?
Ich bin nicht so viel im olympischen Fieber, muss ich ehrlich sagen. Aber ich komme nicht drum rum, weil ich habe erstens Sportschau abonniert auf Instagram, abonniert, geliked und kriege da andauernd irgendwelche coolen Videos zu sehen. Und ich kriege das natürlich auch durch meinen Job mit, was da alles so passiert. Lese mir da coole, irgendwie spannende so Sportereignisse durch. Und Disziplin finde ich irgendwie super spannend. Und Wir saßen ja letztens auch in einer Bar.
Stimmt.
Und auch da lief einfach mal die Eröffnungsfeier von Olympia.
Ja.
Und das und diesen Moment habe ich richtig gefeiert.
Ja, das war
schön. Ich dachte, ach geil, schönes, großes Weltereignis. Viele irgendwie Athletinnen und Athletinnen da unterwegs sind mal wieder und irgendwie...
Ich habe das Gefühl,
ein schönes Gefühl.
Der Hype ist ein anderer. Man trifft sich jetzt nicht unbedingt, also ich zumindest, nehme das nicht so wahr, dass sich mein Umfeld trifft, um Public Viewing bei irgendeiner Sportart zu machen, bei irgendeiner olympischen Sportart oder bei irgendeinem Wettkampf. Das war ja bei der EM natürlich ganz anders. Also da war der Hype auf einem ganz anderen Level. Genau, aber ich wollte das jetzt einfach alles mal zum Anlass nehmen, um dich eine ganz große Frage der Woche zu fragen. Und zwar, welche dieser Ereignisse holen dich denn eigentlich wie ab und mit wem hast du dich vielleicht in Vergangenheit identifiziert? Weil da geht es ja ganz viel auch so um Fahnen, um Flaggen, wie zieht man sich an, welche Trikots, für wen fiebert man mit, was davon, auf wen ist man stolz, warum ist man auf wen stolz? Und irgendwie hat sich das bei mir auch über die Jahre so ein bisschen verändert und es ist auch immer total sportartenabhängig und so. Und es hat ja auch ganz viel irgendwie so auch damit zu tun, mit wem man sich so vielleicht identifiziert, wen man so, wo man sich wiedererkennt oder so. Deswegen, genau, meine Frage an dich, liebe Vika, welche dieser Ereignisse holen dich wie ab eigentlich?
Ganz unterschiedlich. Ich hatte ja schon mal über die EM gesprochen, 2006, dass ich Fan von deutschen Nationalspielern war und dass ich also einige Poster bei mir hängen hatte, aber das hatte nichts mit identifizieren oder Nationalstolz oder sonst was zu tun, sondern ich habe einfach mitgefiebert und fand es richtig schön und ich habe mich damals auch wirklich zum ersten Mal deutsch gefühlt, weil ich in Deutschland bei der großen WM 2006 für Deutschland irgendwie war. Es war ein schönes Gefühl.
Weißt du, ganz kurz Einwurf,
ja.
WM 2006, total willkürlich. Weißt du, für wen ich damals war?
Nee.
Brasilien. Aber so richtig volles Programm. Was? Also ich habe volles Programm Brasilien. Ich habe die Fahne gehabt zu Hause. Ich habe Ronaldinho ganz toll gefunden. Hatte
natürlich
ein Poster von ihm. Ich hatte definitiv irgend so ein Billo-Abklatsch-Trikot. Und ich hatte sogar, weiß ich, bis heute so richtig ugly. Aber für mich waren sie damals toll. Brasilianische Ohrringe.
Das sind brasilianische Ohrringe.
Ja, das war halt so wie so ein Brasilienfahne als Ohrring einfach.
Ach so.
Ich wollte
ja
unbedingt.
Brasilien war damals ja so top in der Fußballwelt. Ist jetzt ein bisschen schlechter geworden.
Ja, ich war Erfolgsfan wahrscheinlich als Kind. Ich habe keine Ahnung gehabt von irgendwas, aber ich dachte mir, Brasilien ist jetzt meine Mannschaft. 2006.
Natürlich, ganz klar, eindeutig.
Total random.
Ich weiß auch nicht, wie man da drauf kommt. Ja, siehst du, man wird mitgenommen durch irgendein Gefühl, durch irgendwelche Spiele, durch andere vielleicht Schülerinnen und Schüler damals oder sonst welche Leute, die das feiern. Ja, und ich glaube, dieses Gefühl von, ich werde so ein bisschen mitgenommen von anderen, kenne ich auch aus anderen Sportarten. Zum Beispiel, was ich ganz, ganz krass kenne von früher ist, dass wir tatsächlich die Olympischen Spiele, ich glaube, das waren die Olympischen Winterspiele, uns angeguckt haben. Und zwar Eiskunstlauf. Also Eiskunstlauf war eine Sportart, die wir uns zu Hause hier in Deutschland, aber auch in Russland sehr oft angeguckt haben und da eigentlich auch mitgefiebert haben.
Krass. Bist du schon mal Eiskunst gelaufen oder so?
Also selber ja schon in so einer Eishalle. Ich habe es mal ausprobiert.
Das passt zu dir, die Sportart.
Ja, genau. Warum sagen das eigentlich? Also zu mir sagen Leute, zu mir passt Ballett, Eiskunstlauf und irgendwas noch irgendeiner hat.
Weiß nicht, weil
gesagt.
Deine Augen so blau sind wie das Eis. Nein.
Nee, die sind nicht blau an der Stelle.
Hä, was sind sie dann? Grün?
So grau, grün und ein bisschen gelb in der Mitte.
Oh ja, jetzt kommt sie mit ihren Farben, ey. Okay, alles klar.
Ja, Entschuldigung, also ist schon ein Unterschied zu blau. Es ist ja nicht so, als wäre blau keine schöne Augenfarbe. Ist natürlich auch sehr schön, aber ich habe eine andere. Egal. Hat nichts damit zu tun, dass ich Eiskunstlauf geguckt habe. Wir haben uns, also vor allem meine Mama und ich, haben uns sehr gerne Wettkämpfe angeschaut mit so dramatischer, klassischer Musik hinterlegt. Das sind ja immer so tolle Choreografien. Und ich finde einfach, diese Sportart vereint ganz, ganz viel Tanz, Rhythmus, Schnelligkeit, Eleganz, also ganz viel, was auf dem Eis passiert. Natürlich Kraft wieder, wenn man so im Paar tanzt oder wenn Paare zusammen Eiskunst laufen, schmeißt man die irgendwie nach oben, die machen Saltos oder was auch immer, keine Ahnung, wie das alles heißt. Ich finde das wirklich faszinierend, finde es super schön. Und ja, ich habe damals, glaube ich, auch vor allem in Russland oder auch als wir nach Deutschland gekommen sind, auch die Spiele natürlich so ein bisschen geguckt, auch gerne wegen der russischen Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufer, weil die sehr oft sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt haben und auch Medaillen hatten. Und ich wusste, die sind da einfach gut, weil es auch in Russland eine wichtige Sportart ist, ein großes Thema. Und auch selbst die ganzen Sportlerinnen und Sportler wurden da oft gefeiert, einfach in Werbung, in Film und Fernsehen als große Stars. Ich habe mich da auch gefragt oder jetzt irgendwie frage ich mich, ob ich die gefeiert habe, weil ich das so beigebracht bekommen habe, dass man eben für ja, Russland so ein bisschen für so ne, das Land, in dem man aufgewachsen ist, eher ist aus Gründen ja, vielleicht des Nationalstolzes irgendwo, ne, dass man sich da vielleicht mit beeinflussen lassen hat von irgendwelchen Sprüchen oder sowas. Oder weil, oder wollte, fand ich das selber irgendwie toll? Ich glaube eher das Letztere, ehrlich gesagt, weil ich habe es mir angeguckt und dachte nur so, wie kann das sein, dass die so gut sind?
Ja, ich finde das voll spannend, weil du hast ja auch gesagt, du weißt nicht so ganz, warum warst du für diese russischen Athletinnen und Athleten? War das eher von dir oder von vielleicht auch ja, deinen Eltern oder nicht Eltern, aber irgendwie deinem Umfeld, weil du irgendwas gehört hast zum Thema, dass man irgendwie so stolz auf die sein kann oder sein sollte oder so. Und ich weiß noch, bei mir war es ähnlich. Also ich habe mir auch diese Wettkämpfe angeschaut. Olympische Spiele haben für mich eine sehr, sehr, sehr große Rolle gespielt. Besonders als ich jünger war, auch sehr viel größer als zum Beispiel so Fußballereignisse.
Aber weil du auch gefragt hast, welche Ereignisse mich so generell abholen, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke jetzt, glaube ich schon, dass mich Olympia tatsächlich sehr abholt oder Olympische Sommerspiele generell, weil ich mich auch so ein bisschen daran erinnere, wie meine Großeltern über die Olympischen Spiele gesprochen haben, die sie selbst erlebt haben oder die sie im Fernsehen mitbekommen haben.
Okay, krass.
Und ganz krass im Kopf habe ich ein Spielzeug, das bei meinen Großeltern damals in Pskow im Regal stand. Und das war der Olympische Mischka. Das ist ein Maskottchen von 1980. Ein brauner Bär, der lächelt so ganz niedlich, steht so aufrecht und hat an der Hüfte, haben Bären Hüften? Keine Ahnung. An der Taille? Haben Bären eine Taille?
Ich glaube, eine Taille haben sie definitiv nicht.
Auf jeden Fall haben sie so ja, an der Gürtellinie ein Gürtel mit den olympischen Ringen so quasi hängen. Also so ein Gürtel mit olympischen Ringen, genau. Ah, und daran kann ich mich erinnern, dass so ein kleiner Mischa da bei ihnen im Regal stand und sie auch zwischendurch immer mal wieder darüber gesprochen haben, wie es damals abgelaufen ist, weil ich glaube 1980 wurden die Olympischen Spiele in Russland ausgetragen und dieser Mischa war halt überall, ne? Also der war überall, den konnte man kaufen, jeder wollte so einen Mischa haben. Mischka ist ja eigentlich auch ein männlicher Name, ne? Mischa ist der Spitzname von Michail und es ist aber auch ein Bär, also so eine Art Teddybär, ne? Also Mischka sagt man zu Medved, wenn es ein süßer Bär ist. Und dieser Mischka, der wurde bei ganz vielen Menschen bekannt, vor allem durch die Abschlusszeremonie von den Olympischen Spielen 1980. Da hat man eine besondere Aktion gemacht mit dem Ding. Das haben mir meine Großeltern so erzählt. Ich erinnere mich grob daran. Die haben bei Olympia einen riesengroßen Heliumballon gemacht in Form von diesem Bären. Der soll wohl so 8 Meter hoch gewesen sein. Und die haben dann diesen Bären in Form von einem Ballon einfach in den Himmel geschickt. Er ist dann einfach weggeflogen. Mein Gott. Ja, diese Geschichte wird auch immer wieder erzählt.
Warte mal ganz kurz. Ich muss mir das kurz anschauen.
Ja, gerne. Von Leuten, die das erlebt haben. Ich kann mich aber in diesen Erzählungen aber auch null an Patriotismus oder so erinnern.
Ja, wobei ich mir auch vorstellen kann, dass es schon ein bisschen schwierig ist, das so rückblickend auszudifferenzieren, was da jetzt in irgendeiner Form, keine Ahnung, wo da der Stolz mitgeschwungen ist, wem gegenüber. Weißt du, was ich meine? Was davon hatte, welchen Kontext? Absolut. Wer hat dir das wie vermittelt und so? Aber ganz kurz zu diesem Mischka nochmal. Ich habe das gerade gegoogelt. Der schaut ja schon ganz süß aus. Und
der ist süß.
Er erinnert mich ein bisschen an Winnie Puch, den russischen.
Ehrlich? Findest
also
du?
Nicht so comichaft, aber ein bisschen.
Ja, vielleicht wegen der Ohren ein bisschen.
Ja, so ein bisschen die Figur. Irgendwie ganz sweet.
Mischka. Ja, vielleicht.
Okay, das ist ja süß. Ich habe den noch nie in meinem Leben vorher gesehen.
Ja, hast du mal wieder was gelernt.
Ja,
ne?
Ich muss ja sagen, für mich war auch auf jeden Fall, also so, ich habe jetzt öfter gerade eher von Fußball gesprochen, aber eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, juckt mich Fußball nicht. Die Sportart. Das Zusammenkommen, Treffen, okay. Wobei, ne, auch da kann man jetzt mal, besonders wenn man auf diesen Sommer schaut, da gab es ja auch oft jetzt irgendwie so ein bisschen nochmal, finde ich ganz gut, dass man die Aufmerksamkeit gelenkt hat, auch darauf, dass wo Emotionen überkochen, wo viel vielleicht auch getrunken wird oder so, dass das natürlich auch immer sehr viel Konfliktpotenzial hat, sage ich mal. Also da gibt es ja richtige Studien dazu, die sagen, dass so zum Beispiel die Gewalt an, also häusliche Gewalt steigt, wenn so Sportgroßereignisse, Fußballgroßereignisse sind und so. Den Teil finde ich natürlich nicht cool. Aber das andere, so das Miteinander irgendwo sein und so, keine Ahnung, feiern und so, das finde ich irgendwie ganz schön. Das ist ja dieser Gemeinschaftsaspekt, so das finde ich cool. Aber der Sport an sich, weiß ich nicht, der gibt mir nicht so viel.
Ich finde Fußball total cool, wirklich. Ich fieber da richtig mit, ich bin da voll dabei.
Ich finde es richtig schwer, dem Spiel zu folgen. Ich expose mich jetzt einfach mal. Ich finde es richtig schwer, 90 Minuten lang zu gucken, wo dieser Ball hinrollt.
Ich finde es im Gegenteil total einfach zu gucken. Du musst ja nur auf den Ball gucken und
ja,
auf 22 Spieler.
Ja gut, ich habe es so oft versucht, aber so funktioniert mein Gehirn nicht. Und vielleicht, und jetzt kommen wir zu diesem großen Berührungspunkt, den ich mein ganzes Leben lang hatte, weil mein Gehirn, was Sportarten angeht, anders funktioniert. Und zwar nicht so diese Ballsportarten oder sowas. Das kann ich nicht, das interessiert mich nicht, das finde ich nicht so spannend. Ich mag sehr, sehr, sehr krass diese künstlerischen, tänzerischen Ausdrucks, keine Ahnung, Choreografien, Teamsportarten. Also das ist jetzt natürlich auch eine Teamsportart und so. Aber ich, das ist halt so, wie ich aufgewachsen bin. Ich habe ja Synchronschwimmen gemacht, ich habe rhythmische Sportgymnastik gemacht, viele Jahre. Und deswegen war das für mich halt irgendwie schon immer mein Lieblingssport. Ich weiß aber auch, dass er einfach komplett belächelt wurde und von allen anderen eigentlich nicht wirklich ernst genommen wurde hier in Deutschland, weil es das deutsche Team hier auch im Synchronschwimmen nicht unbedingt wirklich gut abschneidet im Vergleich zu anderen Ländern, wird hier auch kaum gefördert oder so. Also die Vereine haben alle kein Geld, man muss immer um die Schwimmbecken und so richtig kämpfen, dass man da überhaupt mal eine Bahn bekommt, um zu trainieren. Es gibt einfach nicht so viele Vereine. Und ich glaube, deswegen fand ich auch die russische Mannschaft so spannend, weil die und generell dort in dem Land ist es natürlich sehr ernst genommen worden. Die waren sehr, sehr gut. Das war total hoch angesehen, sowohl Gymnastik als auch Synchronschwimmen. Das war einfach so ein richtiges, so, ja, fast schon so, das ist, wenn du es jemandem gesagt hast, hatte man Respekt vor dir, weil du das gemacht hast. Weil die ganz genau wussten, was damit einhergeht oder wie viel Training damit einhergeht. Und wenn man das in Deutschland gesagt hat, weil ich das irgendwie mal erzählt habe, dass ich Synchronschwimmen mache, was glaubst du, wie ich belächelt wurde? Bis heute passiert das, wenn ich mal drüber spreche, dass die Leute sagen, was für ein Scheiß. Und immer wenn die Olympia ist oder wenn die Olympischen Spiele sind, kommen immer Memes zu irgendwelchen Synchronschwimmerinnen, weil es halt ein bisschen krass ausschaut, wenn die mal so lächeln. Weißt du, man muss ja immer so, es ist halt super anstrengend und man hat aber auch so diesen Anspruch, dass man lächelt und so tut, als wäre es leicht oder es ist halt auch sehr ausdrucksvoll, also wie so Theaterspiel im Prinzip auf eine Art, aber halt kombiniert mit ganz viel anspruchsvoller Choreografie und dann kommen halt manchmal so Gesichtsausdrücke, die halt vielleicht komisch ausschauen und es finden dann Leute immer besonders lustig oder wenn es irgendwelche Figuren gibt, die Leute lustig finden.
Ich finde es ja total faszinierend, wenn die Schwimmerinnen beim Synchronschwimmen so ganz leise, ohne einen Tropfen wieder
ins
zurück
Wasser.
Im Wasser sind.
Ja, das muss man
nämlich.
Da frage
ich mich, wie macht man das?
Das
wenn
ist
ich einmal
sehr
ins Wasser
viel
falle?
Training. Das trainiert man mit möglichst wenig Spritzer reinzuspringen. Zumindest haben wir das auch gemacht. Und ich glaube, deswegen habe ich mich natürlich mehr dann identifiziert mit irgendwie der Mannschaft, die halt super hoch angesehen war. Und habe mich, auch wenn ich in Deutschland Synchronschwimmerin war und ich in diesem deutschen Verbund war oder auch in den deutschen Weltmeisterschaften, wir waren in der deutschen Meisterschaft zum Beispiel. Und da waren wir natürlich, haben wir auch immer sehr krass geguckt, was macht die deutsche Nationalmannschaft und so. Wir haben uns aber auch immer die Olympischen Spiele und besonders die Synchronschwimmchoreografien haben wir uns immer angeschaut im Training, haben das analysiert, haben geschaut, okay, was kann man sich vielleicht so oder so ähnlich abschauen, was fanden wir gut, für wen, ne? Und natürlich hatte man dann auch, als wir jünger waren, hat jeder so seine Lieblingsteams und sowas geholt. Und jetzt kommt der krasse Fun Fact, worauf ich auch voll stolz war. Unsere Trainerin war ganz lange Eine Person, die für Japan bei den Olympischen Spielen in der Nationalmannschaft synchron geschwommen ist. Also die, und die hat da den zweiten Platz gemacht im Team.
Oh, wie cool.
Was richtig krass schön. Ist. So, die ist quasi, sie war richtig erfolgreiche Synchronschwimmerin in Japan. Japan hat auch ein sehr starkes Team und ist dann nach Deutschland eingewandert und war dann unsere Trainerin, ist hardcore an uns verzweifelt, weil wir sehr viel schlechter waren als alle Menschen in Japan, die sie, glaube ich, jemals gesehen hat. War trotzdem sehr nett. Wir haben sie sehr geliebt. Sie ist ganz, ganz toll gewesen. Aber deswegen, genau, hat immer so diese, waren immer die Olympischen Spiele und vor allem die Choreos der Synchronschwimmerin war für mich ein richtig großes Ding. Und ich habe das so gerne gesehen, weil das mal der Moment war, wo man so ein bisschen dieser Sportart die Bühne gegeben hat. Und das fand ich toll.
Und hast du dich dann in dem Moment eben mit den russischen Synchronschwimmerinnen und Synchronschwimmern identifiziert? Also war das auch vielleicht der Grund, warum du die so gefeiert hast, ist, weil das irgendwie deine Wurzeln auch sind?
Vielleicht, weil die gut waren und ich lieber mich mit einer guten Mannschaft identifiziere. Ich bin halt leider Erfolgsfan. Entweder weil ich mich mit einer guten Mannschaft identifizieren wollte, vielleicht weil man dort einfach ernst genommener wird, also weißt du, was ich meine? Und weil es halt einfach ganz anders, ein ganz anderer Kontext ist, dass ich deswegen halt mehr gedacht habe, boah, wie cool. Gleichzeitig war ich schon so, habe ich schon verstanden, weil bei uns waren ja auch Leute dann im Kader oder so aus dem Verein und die waren dann natürlich eher bei den Deutschen. Dass man da natürlich auch so die wirkliche, also es ist so dieses, das eine ist da, wo du bist und das andere ist irgendwie was Emotionales, was man nicht so gut erklären kann. Ja, deswegen war es irgendwie beides, aber natürlich die Deutschen sind ganz oft nicht mal ins Finale gekommen irgendwie, deswegen habe ich dann immer dann für die nächstbeste Option und die waren halt tatsächlich auch immer ganz gut irgendwo an den Spitzen. Ja, deswegen da dann schon irgendwo auch mit der russischen Mannschaft, aber warum genau, wer mit diesen, also es kam nicht aus dem Verein heraus, sondern glaube ich eher aus mir heraus, dass ich die cool fand.
Ja. Das Einzige, was mir noch einfällt, ist vielleicht der Spruch, den man immer wieder früher gehört hat, vielleicht gar nicht aus der Verwandtschaft, sondern von anderen Menschen um einen herum, Eta nasche. Zwei.
Oh, ich kenne diesen Spruch.
Zwei. So, das sind unsere, oh, das ist ja unsere grade, Leute quasi.
Ja, gerade auch im politischen Kontext, glaube ich, öfter mal verwendet. Aber voll spannend, das hat neulich ein fremder Mann über mich auch gesagt. Das muss ich jetzt ganz kurz erzählen. Und ich fand diese, das fand ich so absurd, so zu hören. Ich war essen. Und habe das einfach nur überhört. Also habe quasi den Tisch neben mir, das waren russisch sprechende Menschen und ich schätze von dem Kontext her russische Menschen, wie sie miteinander geredet haben und über was sie gesprochen haben und so. Und wir haben halt auf Deutsch gesprochen. Das heißt, es hätte keinen Anhaltspunkt für die gegeben, mich in irgendeiner Form zu identifizieren als eine Person, die irgendwie russisch sprechen kann oder russische Wurzeln hat oder was auch immer. Und auf einmal höre ich so, wie der Mann neben mir sowas sagt wie, ja, die am Tisch neben uns, auf Russisch alles, ne? Ja, die sind ja ganz nett, das sind wirklich gescheite Leute, das sind tolle Leute. Und dann sagt eine Frau so, die Deutschen. Und dann sagt ein anderer Mann, nee, это наши. Und dann hat er mich so angeschaut, so, nee, наши глаза, это наши. So, und hat mich einfach angeschaut und einfach gesagt, so von wegen, nee, die ist schon Russin, ich sehe das. Und ich habe halt aber, ich wusste nicht, wie ich reagieren soll.
Das ist unsere.
Ja, so von wegen, das ist unsere, die gehört zu uns. Und sie hat gemeint, dann hat er noch sowas gesagt, so, своих детей всегда узнаешь. Ja, also unsere Kinder sieht man immer, erkennt man immer.
Ja.
Und ich war irgendwie so mega perplex, weil ich so, also zum einen ist mir das noch nie passiert, dass jemand über mich, während ich auf Deutsch geredet habe, das so gesagt hat. Und in dem Moment, wo ich halt hingeschaut habe, weil ich dann irgendwie, weiß ich nicht, die Reaktion war dann so, ich schau mal kurz rüber, haben die schon weggeguckt. Also haben dann auch gar nicht, das haben sie dann einfach nur kurz kommentiert und dann nicht mehr auf uns geachtet. Und ich war dann so, what the fuck ist gerade passiert? Aber ja, deswegen, ich kenne diese Ausdrucksweise von wegen so, das sind unsere. Aber ganz komisch. Man muss so vorsichtig sein mit dieser Aussage
total.
Und so und den Kontext und wem und wann diese Aussage gemacht wird. Also das ist wirklich ganz, ganz wild. Ja, aber kenne ich auf jeden Fall auch.
Ja, und weil du ja auch über Synchronschwimmen und diese krasse Leistung gesprochen hast, natürlich, also wir vergessen auch immer, was für eine harte Schule einfach teilweise die Leute durchlaufen haben in Russland. Wir kennen die ganzen Doping-Skandale, diese Trainerinnen und Trainer, die ihre Schülerinnen und Schüler richtig gedrillt haben, bis zum geht nicht mehr, Leute, die da zusammengebrochen sind, die aufgehört haben mit Sport. Und da muss man immer natürlich betonen, dass solche Wettbewerbe in Russland ganz anders gesehen werden als in Deutschland und dass dann ganz anderer Druck herrscht, der sehr problematisch ist und nicht zu begrüßen ist, vor allem nicht, wenn da so 14, 15-jährige Menschen bei solchen Wettbewerben mitmachen. Ja,
ja, das stimmt absolut. Und wir hatten ja mal eine komplette Folge, wo ich auch mal immer über meine russische Trainerin in der rhythmischen Sportgymnastik gesprochen habe, ein bisschen. Habe ich bis heute noch manchmal Erinnerungen, die ich da verarbeiten muss. Also nicht ohne. Und ich kann mir nicht mal im Entferntesten vorstellen, wie das sein muss, unter so einem Druck dann vielleicht irgendwie woanders zu trainieren, wo man ja einfach so krass gedrillt wird, sage ich jetzt mal.
Ja, voll. Ja, zusammenfassend kann man irgendwie sagen, wir waren für alle möglichen Sportarten immer zu haben.
Für alles und nichts.
Für alle Nationen dieser Welt und haben uns eigentlich gar keine Gedanken gemacht.
Nee,
Punkt.
Hat ganz lange auch einfach nicht so, ne, ich weiß nicht, in der Vergangenheit hat für mich Politik und Sport hat keine Rolle gespielt, dass man das aber vor allem heute nicht so wirklich trennen kann und wahrscheinlich schon damals nicht trennen konnte, aber es für uns vielleicht einfach in dem Alter keine Rolle gespielt hat. Das können wir ja jetzt mal so ein bisschen gucken, wenn wir auf den Jetzt-Talk schauen.
Yes.
Aber vorher nochmal TikTok, ne? Bei mir hat TikTok schon verstanden, dass ich irgendwie ein bisschen im Olympia oder in dem Fieber von den Olympischen Spielen bin.
Bei mir nicht.
Bei dir gar nicht? Wirklich?
Nein,
nicht?
TikTok gar nicht. Kein einziges Video mit Olympia.
Aber ich liebe das. Genau das liebe ich dann an diesen Olympischen Spielen. Und das liebe ich auch so ein bisschen dann immerhin mal eine gute Sache so an dem Algorithmus oder so am Internet, weiß ich nicht, so wie halt TikTok funktioniert, ist, dass man jetzt auf einmal so Sportarten sieht, die man sonst gar nicht so checkt oder die man sonst gar nicht so beachtet. Und mir werden so Sachen ausgespielt, die teilweise, und ich habe erst jetzt verstanden, dass die nicht mal aktuell sind, sondern so teilweise von den letzten Olympischen Spielen 2020 waren oder auch von Wettkämpfen, die nichts mit den Olympischen Spielen zu tun haben, sondern vorher passiert sind. Aber es ist irgendwie, hat jetzt TikTok verstanden, okay, Sportarten und irgendwie vielleicht kuriose Sportarten oder keine Ahnung was oder coole Erfolge, emotionale Momente, das zeigen wir Valeria. Und eine Sache, die ich zum Beispiel gesehen habe, war rhythmische Sportgymnastik, eine Gruppe aus Usbekistan, die eine Sailor Moon Choreografie hatte. Mega! Weißt du, wie lange ich mir das angeschaut habe?
What?
Ja, die haben so Sailor Moon Vibes gehabt.
Ich habe leider Sailor Moon nie geguckt, tut mir leid.
Oh mein Gott.
Valeria, guck mich an.
Ja, ich weiß, ein Wunderpunkt. Du kannst dich mit den ganzen Sachen, die hier so in Deutschland gelaufen sind, als wir alle jung waren, nicht so identifizieren. Deswegen möchte ich nicht weiter darauf rumreiten.
Okay, danke. Die erste Person, die da so umsichtlich ist mit mir.
Ja, und das andere habe ich nämlich gesehen, so ein emotionaler Moment von einer Hochspringerin aus der Ukraine, die einen Weltrekord gebrochen hat, weil sie irgendwie 2,10 Meter gesprungen ist. Und ich hatte keine Ahnung, dass das passiert ist. Ich hatte keine Ahnung von dieser Person. Ich wusste nicht, dass sie aus der Ukraine ist, dass ihr das super viel bedeutet und so. Und das ist aber bei einem Wettkampf vor den Olympischen Spielen, also so einen Monat vorher jetzt ungefähr passiert. Wird aber jetzt natürlich alles gerade gepusht und irgendwie bei mir gerade auf TikTok auch ganz viel. Ja, da sehe ich sehr viel Sportcontent und ich feiere das. Ich finde das ganz toll.
Ja, aber wobei, wo du sagst Emotionen, mir fällt jetzt ein Reel auf Instagram auf, dass ich gesehen habe letztens, da war ein 100-Jähriger beim Fackellauf, bei dieser Eröffnungsfeier mit dabei, der saß im Rollstuhl und hat, du kennst ja dieses Feuer, das immer weitergereicht wird von Athlet zu Athletin, von so Legenden, Sportlegenden wie Serena Williams war auch dabei, die dann auch ein Feuer weitergereicht hat. Und dann war auch der älteste noch lebende Olympiagewinner Charles Costa mit dabei. Er war mal Radfahrer und hat 1948 Gold geholt bei Olympia und ist jetzt 100 Jahre alt und der saß da im Rollstuhl und hat die Olympische Flamme weitergegeben. Ja, und dann so, ich hatte so ein bisschen Tränen in den Augen. Ich dachte, oh Gott, das fand ich auch sehr schön irgendwie. Ja,
ja, das glaube ich dir.
So, es ist ja auch klar, jetzt gerade, wenn wir schon auf Olympia so genau schauen, dieses Mal sind die Olympischen Sommerspiele anders als die letzten Jahre. Und wir wollen einfach mal klären jetzt im Jetzt-Talk, was so das Besondere an Olympia dieses Mal ist. Mhm. Und da müssen wir auf natürlich russische, belarussische und ukrainische Sportlerinnen und Sportler schauen. Bei den letzten Olympischen Sommerspielen haben noch über 300 russische Sportlerinnen und Sportler mitgemacht, also mit russischem Pass. Dieses Jahr hat das Internationale Olympische Komitee, also IOC, nur 15 russische Sportler zugelassen und nur 17 aus Belarus. Da vielleicht an dieser Stelle kurzer Disclaimer. Belarus ist Verbündeter Russlands und steht an der Seite Putins im Angriffskrieg auf die Ukraine.
Ja, und auch das ist so ein bisschen Teil vom Jetzt-Talk, würde ich sagen, weil das sieht man vielleicht auch auf Social Media, man sieht das vielleicht in den Nachrichten. Es wird viel diskutiert, ob das überhaupt okay ist, dass russische und belarussische Sportler da jetzt mitmachen. Und vor allem, weil halt solche Sportereignisse auch, das haben wir heute auch so ein bisschen angesprochen, das Aushängeschild für das jeweilige Land sind, so Sachen wie Patriotismus, Nationalstolz, die gehen da natürlich mit einher, wenn man diese Fahnen oder die Hymnen schwingt und singt. Und deswegen wollten wir von ARD-Sportreporterin Martina Knief wissen, weil sie ist in Paris, wieso können die Athletinnen und Athleten jetzt doch teilnehmen?
Ja, diese Frage, die beantworten viele Nationen nicht gerne, weil sie sagen, sie dürften eigentlich nicht antreten. Aber man hat sich darauf geeinigt, oder das IOC hat das bestimmt, dass eben ein paar wenige russische und belarussische Athletinnen und Athleten antreten dürfen. Nur in Einzelsportarten und nicht in Mannschaften. Sie dürfen den Krieg nicht aktiv unterstützen und nicht beim jeweiligen Militär oder den nationalen Sicherheitsbehörden unter Vertrag stehen. Einzig viele, vor allen Dingen Sportlerinnen und Sportler aus der Ukraine, glauben nicht, dass die Russen und Belarussen, die hier sind, das auch wirklich einhalten.
Und da gibt es tatsächlich auch schon einige Anhaltspunkte, dass sie das eben nicht einhalten. Sprechen wir aber gleich mal genauer drüber.
Genau. An der Stelle muss man vielleicht sagen, beide Länder dürfen nur unter neutraler Flagge auftreten. Also das ist so eine Flagge mit olympischen Ringen. Die würde man dann auch hochziehen, falls jemand von denen gewinnen sollte. Es dürfen außerdem keine Hymnen gespielt oder gesungen werden. Sie durften nicht bei dieser schönen Eröffnungszeremonie, was du jetzt gerade erzählt hast von diesem 101-Jährigen. War das ein 101-Jähriger?
Ja, 100-Jähriger.
100-Jähriger. Oh, jetzt habe ich ihn ein Jahr älter gemacht. Genau, bei dieser Zeremonie durften sie auch nicht teilnehmen. Also nur unter diesen speziellen Voraussetzungen sollte diese Teilnahme möglich sein.
Ja, und Martina Knief hat ja schon gerade gesagt, dass nur russische und belarussische Athletinnen und Athletinnen dabei sein dürfen, die den Krieg nicht unterstützen. Aber, wie gesagt, es gibt da auch anscheinend schon viele Verstöße dagegen. Das haben Menschenrechtler beobachtet. Zum Beispiel bei der Olympionikin-Radfahrerin Alena Ivanchenko. Sie soll auf Social Media ein Foto geliked haben vom sowjetischen Diktator Stalin. Mhm. Und der wird jetzt gerade heute in Zeiten des Angriffskrieges halt einfach super krass teilweise als Nationalheld gefeiert in einigen Kreisen in Russland. Und da sehen jetzt einfach auch viele einen Zusammenhang mit dem Angriffskrieg und auch dem Foto. Ja, und es gibt halt noch andere Fälle, wo man einfach ganz klar gerade sieht, dass einige Sportlerinnen und Sportler den Krieg unterstützen.
Genau, und jetzt kommt das Problem, das zu überprüfen und daraus Konsequenzen zu ziehen. Das ist so ein Thema für sich. Und genau das Problem, sagt Maximilian Klein, mit dem haben wir auch gesprochen. Er ist stellvertretender Geschäftsführer von Athleten Deutschland, ein Verein, der deutsche Athletinnen und Athleten unterstützt und jetzt auch mit ihnen Kontakt ist während der Wettkämpfe. Und er sagt, dass der IOC, also das Internationale Olympische Komitee, mehr hätte tun müssen, um das zu überprüfen, welche Verstöße es gegeben hat und welche nicht.
Zum Beispiel hätte das IOC transparent darüber berichten können, wie wirksam die Regeldurchsetzung ist. Es hätte transparent darüber berichten müssen, dass es Regelbrüche gab, welche Regelbrüche es gab. Stattdessen wurde einfach behauptet, ja, unsere Regeln hier funktionieren, die sind wirksam, die können durchgesetzt werden. Und sicherlich war das auch dann der Fall für die Olympischen Spiele, zumindest in einem guten Maß. Es war aber eben nicht der Fall während der Qualifikationswettbewerbe auf der Road to Paris.
Es ist halt einfach bei solchen großen Ereignissen wichtig zu verstehen, dass Russland zum Beispiel sowas auch für Propagandazwecke und für den Krieg ausnutzen könnte. Und da gibt es ja auch schon einige Belege dazu, dass sie das auch macht.
Ja, also an der Stelle kann ich auch nochmal so einen kleinen Watch-Tipp loswerden. Die Doku Krieg und Spiele können wir euch in den Shownotes verlinken in der ARD-Mediathek. Habe ich mir angeschaut, richtig auch heavy, ehrlich gesagt, das so zu sehen. Da sieht man aber auch zum Beispiel, wie Sportlerinnen und Sportler an so Veranstaltungen, also jetzt in Russland, beim Jahrestag der Krim-Annexion, also auf Bühnen stehen und so zu Kriegsslogans posieren oder sowas. Das heißt, da ist halt die Verbindung einfach richtig klar und auch da. Und in dieser Doku, da sieht man auch zum Beispiel auf der anderen Seite ukrainische Sportgymnastinnen, wie sie trainieren und sich vorbereiten für diese Olympischen Spiele. Und zum Beispiel auch so sagen, ich glaube, das ist auch etwas, was wir gar nicht so auf dem Schirm haben oder was viele gar nicht so auf dem Schirm haben, ist, dass sie sich gar nicht so gut vorbereiten können im Vergleich, weil sie beispielsweise nicht so viel Schlaf bekommen, weil sie wegen Alarmen in Bunker müssen oder so nachts, weil sie ihr Training unterbrechen und so weiter. Viele haben ja auch das Land längst verlassen und das ist halt auch einfach ein krasser psychischer Stress. Fragen sich da auch jeden Morgen gegenseitig im Team, wie es dem jeweiligen Vater noch geht. Ne? Also das ist einfach irgendwie super intensiv, diese Doku, falls ihr euch die anschauen wollt. Da geht es halt auch viel um das Thema Patriotismus, Sport, Propaganda und die Verbindung. Falls euch das interessiert, verlinken wir euch, wie gesagt, in den Shownotes.
Jetzt lass uns ganz kurz nochmal nach Russland schauen, weil das ist jetzt spannend. Eigentlich könnte man meinen, Sportereignis, Olympia, die ganzen russischen Athleten und Athleten, die werden da jetzt vielleicht gefeiert. Aber so ist es nicht, weil Olympia wird gerade in Russland einfach gecancelt. Also der Kreml hat sich dazu entschieden, dass Olympia im Fernsehen zum Beispiel gar nicht gezeigt wird. Also die Leute da, die können das sich nicht angucken. Das letzte Mal, dass es sowas gab, ich habe es nachgeschaut, war 1984, dass man das nicht gezeigt hat. Das war im Höhepunkt des Kalten Krieges einfach. Also auch ungewöhnlich. Und das Spannende ist auch, dass nicht nur Olympia einfach gecancelt wird, sondern auch die russischen Athletinnen und Athleten, die bei Olympia mitmachen, die werden teilweise als Verräter bezeichnet. Da gibt es so einige so russische Verbandsfunktionäre, also Geldgeber, die haben deutlich gesagt, was sie von den Menschen halten, die jetzt auf Einladung von Olympia eben nach Paris gegangen sind. Ja. Da hat jetzt zum Beispiel der Chef der russischen Boxföderation gesagt, diejenigen, die sich bereit erklärt haben, ohne Flagge und Hymne zu fahren, die sind Verräter. Sie sollten besser gar nicht erst zurückkommen. Diejenigen, die nicht fahren, sind für mich echte Männer und ich bin stolz auf sie. Also das ist das, was Russland gerade fährt. Und nicht nur das, es gibt auch richtig viele Kampagnen gegen Olympia, also Desinformationskampagnen. Korrektiv, das Recherchenetzwerk hat da zum Beispiel gerade in einem großen Artikel sehr viele verschiedene Beispiele genannt, wie Russland das macht. Ich habe da aber auch was entdeckt, was gerade bei Telegram unterwegs ist und auch geteilt wird. Es gibt jetzt aktuell tatsächlich eine richtig gut gemachte Fake-Doku mit dem Namen Olympics Has Fallen. Ist wie so eine Art so Netflix, Amazon Prime, keine Ahnung, Apple-Doku. Wirkt so auf den ersten Blick super professionell anscheinend. Da wird Olympia eben heftig auseinandergenommen und das Olympische Komitee. Und dabei wird auch die Stimme von Tom Cruise benutzt. Also es ist ein Deepfake. Und drumherum wurde auch eine große Marketingkampagne und alles gemacht. Es ist halt ein Film, ein Doku-Film. Mit ganz, ganz vielen Fake News und es wird gerade einfach geteilt. Also wenn ihr sowas bekommt auf WhatsApp oder Telegram, bitte nicht teilen.
Ja, nicht weiterleiten.
Und ich habe auch mal nachgeschaut, was Expertinnen und Experten dazu sagen. Zum Beispiel eine Expertin von der Universität Lille, sie forscht also zu post-sowjetischer Nationenbildung und sportlichen Mega-Events und sie hat gesagt, dass Russland das Ziel hat, natürlich soziale Unruhen zu provozieren, die Menschen in Angst zu versetzen und nicht nur das russischsprachige Volk, also in Russland, sondern auch international.
Verrückt, deswegen frage ich mich so ein bisschen, wie so die Stimmung vor Ort ist. Also weißt du, lässt man das alles an sich ran? Weil man ist ja so wahrscheinlich krass irgendwie im Tunnelblick. Wir haben ja auch versucht, mit Leuten zu sprechen, die da vor Ort sind. Das geht natürlich alles leider nicht. Die sind schon alle fleißig am Vorbereiten, am Trainieren und sind es schon in letzter Zeit gewesen. Aber ja, ich würde so gerne in die Köpfe schauen, der Menschen, die da gerade vor Ort sind.
Ja, und wir haben aber nachgefragt, wie die Stimmung tatsächlich vor Ort im Olympischen Dorf in Paris ist, bei Maximilian Klein vom Verein Athleten Deutschland. Wir haben ihn gefragt, ja, wie auch die Stimmung vor allem zwischen den ukrainischen und russischen Athletinnen und Athleten ist.
Viele Athletinnen und Athleten sind ja absolut im Tunnel gerade. Wir wissen aber auch, dass natürlich auch gerade bei den ukrainischen Starterinnen und Startern ja im Vorfeld auch Nervosität da war. Man muss wissen, dass im Angriffskrieg mehrere hundert Athletinnen und Athleten gestorben sind. Zahlreiche Sportstätten wurden zerstört. Bei den Qualifikationswettbewerben haben wir immer wieder Situationen erlebt, gerade ein Zusammentreffen zwischen Ukrainern und Russen. Der verweigerte Handschlag im Fechten als Beispiel genannt. Diese Situationen waren absehbar. Und das ist das Traurige, dass offenbar manche Verbände nicht darauf vorbereitet waren.
Genau, wir wollten von ihm außerdem noch wissen, als Sportlerin oder Sportler, da will man sich ja auch einfach ein bisschen auf einen Wettkampf vorbereiten vielleicht, so ein bisschen zumindest, sich fokussieren, eine Medaille holen im besten Fall. Ja. Und wir haben uns eben gefragt, inwiefern diese ganzen politischen Ereignisse die Sportereignisse oder generell den Sport überschatten. Und er hat uns gesagt, dass es zu einem gewissen Grad auch normal ist, dass Politik eine Rolle spielt. Aber
was aber sehr schade ist, ist eben, dass Athletinnen und Athleten ihr Leben lang auf diesen Karrierehöhepunkt hinfiebern, hintrainieren und dann eigentlich die Spiele auch genießen wollen. Sie wollen ja ihr Bestes geben, sie wollen ihre Sportart zeigen, sie wollen ihre Leistungen zeigen, sie inspirieren, sie sind Vorbilder und sie können am allerwenigsten dafür, wenn immer wieder die ja auch grundsätzlichen Probleme im olympischen Sport dann diskutiert werden und solche Diskussionen vielleicht auch vom Sportlichen, von der sportlichen Leistung ablenken.
Und das stimmt,
ja,
auf jeden
hat
Fall.
Er recht, ja.
Hat er recht. Und deswegen habe ich nochmal extra nachgeschaut. Dieses Jahr, Synchronschwimmen. 5. August geht's los, um 19:30 Uhr, glaube ich. Die technische Kür in Paris. Die schaue ich mir an. Genau, vielleicht.
Mach das.
Vielleicht ja auch Public Viewing. Nein. Ja, ich schau mal in deine
Richtung. 5. August. Welcher Tag ist das?
Es muss nicht der 5. sein. Technische Kühe. Danach kommen sogar noch spannendere Sachen, würde ich sagen. Also vielleicht kriegen wir das ja hin, Vika.
Ja, warum nicht? Könnten wir mal machen.
Ich glaube, zu dem Zeitpunkt sind wir da nicht beide im Urlaub gemeinsam miteinander.
Am 5. noch nicht.
Nee, noch nicht. Okay, gut, danach erst irgendwann geht der Flieger.
Ja, stimmt,
na gut.
Wir sind beide bald im Urlaub. Mhm,
die nächste
Im
Folge.
Kurzen, sagen
gibt's
wir
dann
mal.
Vielleicht ein kleines Update. Nette Mädchen haben sich zerstritten im Urlaub.
Spaß.
Aber Fokus auf jeden Fall auf Sport für mich wieder ab diesem Zeitpunkt, soweit irgendwie möglich. Weil darum geht es ja dann doch irgendwie auch.
Ja, aber ja, wo wir dann, also wir werden tatsächlich bald so einen mini kleinen Urlaub machen, jetzt wo du sagst. Und Leute, wenn ihr irgendwelche Songs habt, die wir auf unsere Playlist packen, während wir da hinreisen, die wir uns unbedingt anhören müssen. Ich dachte so, kann ich ja mal nachfragen. So, ja,
stimmt, kannst du eigentlich mal nachfragen.
Vielleicht können wir eine nette Mädchen-Playlist erstellen während unserer kleinen Reise.
Das finde ich
gut. Ist mir jetzt gerade spontan eingefallen, Leute. Es war jetzt nicht durchdacht, dass ich die Frage stelle. Also, aber falls ihr irgendwie, ja, wir brauchen Songs. Wir sind lang unterwegs.
Ja, das stimmt.
Genau, ja. Das dazu und zu Olympia. Und nochmal ein kleiner Reminder, aka dieses Mal ist es einfach unsere persönliche Posta der Woche an euch. Also nicht ihr habt uns eine Posta geschickt, sondern wir haben eine kleine Posta. Falls ihr zum Beispiel Wettbewerbe gerade habt, was ja so oft
im
vorkommt.
Sommer. Genau.
Prüfungen,
vielleicht habt ihr,
sonst was.
Ja. Wie nennt sich dieses Sportwettbewerb, was früher immer alle gehasst haben, wo man rennen, springen und keine Ahnung. Die Bundesjugendspiele.
Die Bundesjugendspiele.
Sind die nicht immer im Sommer?
Ja, die sind tatsächlich im Sommer. Ich weiß
also,
zwar nicht wann.
Falls die Bundesjugendspiele bei euch anstehen, möchten wir euch was mitgeben.
Und zwar 3, 2, 1.
Nipucha, Nipira.
Hä, das war doch gar nicht synchron, Valeria.
Hä, das war voll synchron.
Ich dachte, du kannst synchron schwimmen.
Es war voll synchron. Für mich war das gleichzeitig mit
vielleicht
dir.
Vielleicht hatte ich gerade einen kleinen Empfangsprobleme. Naja, auf jeden Fall Nipucha, Nipira.
Willst du nochmal erklären, was das heißt, oder lassen wir das einfach
so
stehen?
Also Nipucha, Nipira, kein Flaum, keine Feder. Man sagt, das ist quasi so, wie sagt man das, Beinbruch? Wie
heißt das? Hals- und Beinbruch.
heißen Beinbruch. Also, ne? Heiße Beinbruch, ni Puche, ni Perak, kein Flaum, keine Feder.
Das macht Sinn, euch absolut jetzt. Das Gleiche, auf jeden Fall.
Ja. Okay.
Okay, Leute. Weiterhin einen schönen Sommer. Lasst uns gerne eure Playlist-Empfehlungen, eure Fragen, eure Sommereindrücke, Urlaubseindrücke, whatever, per DM oder auch Mail an jettemedia-das-ding.de zukommen. Wir freuen uns sehr.
Wir freuen uns natürlich auch weiterhin über Bewertungen, immer, über gute immer, Kommentare.
Immer.
Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Yes. Bis dahin. Dabei, tschüss. Baka, baka.
Bis dann. Dabei. Baka, baka, baka. Baka, baka. 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 Baka.